Boah, Emo, jetzt fang auch an, Herrgott.
Ich muss ja noch meinen Teebeutel sortieren.
Ich möchte deinen Beutel nicht sehen.
Der ist aber
wieder in so spät.
Ja, der ist aber in Ingwer getränkt. Der ist ganz köstlich. Also zumindest das, was da rauskommt.
Liebe Leute, wer da freiwillig Ingwer in sich reinkippt, ist der Emo. Der frech von der Seite rein kommentiert, ist der Mattes. Ich bin Andreas. Und heute wollen wir wieder über Sin City sprechen. Ich habe jetzt schon wieder genug.
Es ist spät, es ist Wochenende, was willst du sagen, ja, wir sind durch, also wir haben dienstlich gezwungen, heute sehr späte Zeiten, also zumindest für die
Ach, ich liebe es, wenn du über deine Arbeit sprichst.
Für die Eltern unter uns sind das auf jeden Fall unchristliche Zeiten, ja.
Mattes, das kann man halt sehen,
guck zu.
Wenn man halt nicht im in Positionen arbeitet, wie man hier arbeitet, sondern zum normalen arbeitenden Volk mit dem Hammer in der Hand zählt, dann kann man sich das nicht immer aussuchen. Und wenn ihr einfach euren elitären kleinen Kreis am Freitagvormittag mal eine Woche nicht abhaltet, sondern ich euch nötige, mich dazuzunehmen, weil wir das eigentlich hier als Freunde gemeinsam durchziehen wollten, dann wird's halt mal 9 Uhr, Alter. Wie oft hast du schon bis 2 Uhr gezockt? Heul leise. Was ist denn los mit dir?
Ja.
Wir starten heute mit richtig guter Laune. Richtig gute Laune.
Nein, aber es ist tatsächlich, weil ich Spätschicht habe und wir aber dringend das Sin City-Ding endlich mal fertig machen wollen, ist es jetzt halt 8:45. Und um 8:45 sich nochmal hinzusitzen, auch wenn das Spaß macht und Podcast ist und cool ist und um Comics geht, wenn man eigentlich schon so mit dem Tag und mit dem Leben abgeschlossen hat, das macht nochmal was mit Seele.
Ja, ja.
Ich verstehe das schon.
Ja, absolut.
Und ich bin ja an Erd abgeschlossen.
Wenn die Woche so hart in den Knochen sitzt, also meine Woche war eher so nicht so befriedigend, sehr unterwältigend.
Ja.
Und ich habe jetzt nach dem Feierabend auch gesagt, also Gottes Willen, das Wochenende brauche ich jetzt. Aber pünktlich zum Wochenende sind wieder alle krank in der Familie und deswegen der Ingwer-Tee. Wir kriegen die Scheiße nicht los. Furchtbar.
Nicht sehr befriedigend wäre auch ein sensationeller Plattentitel für die Band, sehr unterwältigend.
Wie geht's euch sonst?
Ach du, ich möchte mich gar nicht beschweren, alles ist gut, endlich ist Wochenende, ich hatte heute pünktlich Feierabend.
Das ist nicht so, dass ich mich morgen wieder Spätschicht hätte, aber es ist Wochenende, tut so, als wäre für alle Menschen auf der Welt morgen Wochenende.
Es ist ja Wochenende.
Mit dem Hammer in der Hand.
Ja, als wenn Mathe,
kannst du noch mal Hammer für mich sagen. Ja. Ich gönn's euch ja.
Ja, aber du musst morgen wieder in die Schippe, ja?
Ja, ich darf. Das ist ein Privileg.
Entschuldigung. Du darfst morgen wieder an die Schippe.
Okay, jetzt erklär's mal für den dummen Ossi, was heißt Schippe?
An der Schippe kennst du tatsächlich, ne? Das ist aus dem Ruhrgebiet an die Schaufel, an die.
Ich weiß, was das Wort Schippe bedeutet, aber. Ach, das ist bei euch so ein.
Das ist im Ruhrgebiet tatsächlich.
Für arbeiten gehen,
wir sind ja, also okay. Mittelerde wären wir die Zwerge. Und also so erkläre ich das Engländern immer, das Ruhrgebiet. Und, also trinkfest, unfreundlich, aber im Grunde herzlich. Das ist das Ruhrgebiet. Und Anne Schippe ist hier geflügeltes Wort für an die Arbeit. Morgen hat man Schicht. Morgen.
Das fuckt mich jetzt hart ab, dass du sagst, in Mittelerde wärt ihr die Zwerge, weil ich jetzt hart darüber nachdenke, was wir da wären. Und ich hier gerade realisiere, wie nah ich doch an Mordor sitze.
Politisch ja. Aber inhaltlich und sprachlich wärst du ganz klar ein End.
Weil ich so langsam bin. Weil ich so langsam rede, dafür bin ich ja sehr bekannt. Ach Gott.
Das war ja der Gag.
Ja.
Aber der kommt halt sehr langsam jetzt.
Verstehe ich nicht.
Aber auch Infinity sollten wir heute weiter besprechen.
Jetzt!
Ja. Vier Bücher sind noch
übrig. Damit es nicht noch später wird.
Ja, genau. Also in der ersten Folge, die und ihr nachhören könnt. Wir gucken uns jetzt gerade fragend an und versuchen uns irgendwie die Erlaubnis zu sprechen zu erteilen. Mathe, sprich bitte. Wir waren ja
beim letzten Mal sehr euphorisiert von den ersten drei Bänden, die wir gelesen haben. Und haben die alte Liebe wieder neu aufgefrischt, genau. Haben einmal kurz über, eigentlich auch länger über Frank Miller und Dinge, die er gesagt und getan hat und seine Rolle in der Comic-Szene gesprochen und warum wir trotz aller Verfehlungen und berechtigter Kritik Sin City, zumindest die drei Bände, die wir bis dahin besprochen haben, wirklich auch für essentielles Comicwerk halten. Und haben dann gesagt, dass wir uns vornehmen, die restlichen vier Bände dieser Neuveröffentlichung bei CrossCult zu lesen. Und ich habe zwischenzeitlich tatsächlich den ersten Film auch noch mal mit unseren Hörern, vielleicht vom Ninja-Podcast bekannten Daniel, noch mal nachgeholt und aufgefrischt. Und auch der ist hervorragend gealtert. Das funktioniert noch genauso toll wie damals. Und ich war wieder ganz beseelt. Und diese Beseelung hielt mit Band 4, dieser feige Bastard, That Yellow Bastard. Das ist halt ein Wortspiel, das sich nicht wirklich übersetzen lässt. Hielt an. Also finde ich, ist bei mir fast gleich auch. Ich schwanke immer, ob ich Stadt ohne Gnade oder den Bastard geiler finde. Aber ich finde beide schon sehr, sehr, sehr weit vorne. Und find Hartigan eine ganz, ganz tolle Figur. Es geht, das können wir vielleicht einleitend einmal sagen für alle Leute, die tatsächlich noch nie davon gehört haben, das weder gesehen noch gelesen haben. Es geht um einen sehr rechtschaffenen Cop am letzten Tag vor seiner Pensionierung, der rausgefunden hat, dass der Sohn des Gouverneurs offensichtlich junge Mädchen entführt, sexuell missbraucht und foltert. Und er ist wild entschlossen, den Ding festzumachen, weil im Moment auch noch ein Mädchen vermisst ist, Nancy Callahan. Er möchte sie gerne retten. Und er legt alles daran, obwohl er in einem System ist, in dem viele ganz klar sagen, auch Polizeikollegen, nein, das ist off-limits, das kannst du nicht machen, dagegen können wir uns nicht stellen, die Kleine hat keine Chance mehr. Der bleibt halt, und das ist halt auch so diese Essenz von Sin City, dass in diesem Sündenpfuhl, in diesem ganzen Schmutz, es so eine Handvoll noch so asoziale, raubeinige, versoffene oder brutale Menschen gibt, die halt so einen moralischen Kompass sich bewahrt haben und da auch ganz eisern bei bleiben. Und dafür ist Hartigan, abgesehen davon, dass er halt dieser absolut archetype Hardboiled-Cop ist, ist der ein traumhaftes Beispiel. Und ich finde es einen saustarken Band wieder. Wir haben hier eingestreut diese Farbeffekte.
Erste Mal auch, ja, in der Serie, das überhaupt
das erste Mal tatsächlich, genau. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich spoilern wollen, weil das halt auch so ein, wenn man es tatsächlich noch nicht gelesen hat, da ein toller visueller Twist ist, wenn man das erste Mal umblättert und sieht. Ich glaube, das kann man ganz gut aussparen. Ultra brutal ist es wieder. Es ist von einer so sensationellen Bildsprache und einen Frank Miller in zeichnerischer Hochform. Ich glaube, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, dass er irgendwann über seinen Zenit hinaus ist und diese Detailverliebtheit, vor allem in der Varianz seiner Strichstärke, also als würde er da tatsächlich viel mit Federn arbeiten, dass feine Details sehr feine Linien sind, dass grobe, feste Strukturen eben auch sehr fette Linien sind und die so elegante Übergänge haben, obwohl der ganze Bildaufbau so kantig und brachial ist. Das ist wirklich absolut sensationell, das Zenit.
Ja. Vor allem bezogen auch auf die Perspektiven der einzelnen Panels, die, die teilweise ja berechtigterweise schon einen Kultfaktor haben, war für mich auch Yellow Bastard die, der letzte große Band, wo halt wirklich solche Momente drin waren, beispielsweise wenn Hartigan in der Zelle sitzt und die Perspektive von oben kommt in diese Zelle rein, das ist absoluter Kultstatus, wie das eingefangen ist, ja. Diese Perspektiven. Und die gehen dann nachher in den folgenden Ausgaben ein bisschen verloren. Da fehlt dann ein bisschen der Vibe dafür, der Sin City so stark gemacht hat, wie jetzt im ersten Band, wenn du Marv das erste Mal durch den Regen wandern siehst. Das sind unglaubliche Artworks gewesen. Zu der Zeit absolut kultverdächtig, ja. Und das kam hier auch nochmal durch. Und deswegen bin ich ganz bei dir, der erste und der vierte Band sind mit Abstand die stärksten der Reihe. Auch wenn es weitere gute Bände gibt, also zwei und drei waren auch super, aber Yellow Bastard und wie heißt er? Hard Goodbye? Ich glaube, Hard Goodbye war der erste, ja, im Englischen.
Ja.
Ja, das war eine Klasse für sich, absolut eine Klasse für sich.
Ja, den kann ich mir auch nur anschließen. Ich glaube, der vierte ist sogar noch ein Stückchen geiler, finde ich, als den ersten. Vielleicht kann mit dazugehören, dass ich jetzt so ein bisschen die vier am Stück gelesen habe. Ich durfte wieder zurück. So, wir haben uns darauf geeinigt, wir machen die zweite Folge. Und ich hatte mich schon gefreut, das zu lesen. Das schwingt dann natürlich immer mit. Und der hat mich auch wieder richtig reingezogen in Sin City. Außerdem hat er schöne Ideen und Formulierungen. Ja, so diese Situation, ich nehme ihm beide Waffen. Wundertolle Momente, woran ich immer noch denken muss. So, die habe ich so ein bisschen mitgenommen und waren überraschend, dass er damit so umgegangen ist.
Ja.
Die Farbe fand ich auch cool. Also war ein tolles Element, hat dann auch so ein bisschen Abwechslung wieder reingebracht. Man hat dann nicht unbedingt das Gefühl, ich kriege schon wieder dasselbe nochmal präsentiert, sondern hat dann noch einen neuen Twist reingebracht. Der vierte, ich glaube, mein liebster Band von allen. Vielleicht auch, weil man dann so ein bisschen in der Welt war. Ne? Vielleicht braucht man auch die Bände vorher, um den dann so gut zu finden.
Ja, bei mir war es tatsächlich so jetzt bei dem Durchgang jetzt, also den ersten habe ich logischerweise am häufigsten gelesen. Ich bin mir jetzt bei Yellow Bastard nicht so sicher, ob es jetzt das dritte Mal war, dass ich ihn gelesen habe. Ich fand den von Anfang an damals immer großartig, aber so jetzt beim jetzigen Lesedurchgang war ich beeindruckt, dass der erste Band für mich so ziemlich nah an der Perfektion war. So ganz rund wie der erste für mich auch bei diesem Durchgang wirkte, war jetzt Yellow Bastard nicht ganz. Zumindest hat er mich nicht so beeindruckt. Das kann aber auch daran liegen, dass es halt der vierte Band war, weil ich jetzt am Stück gelesen habe. Ja. Und das ist so ein Drive, den ich jetzt auch beobachtet habe, dass es halt bei mir dann auch mit Band zu Band zu Band zu Band immer weiter ein bisschen so vielleicht too much war oder zu kurz hintereinander. Also es ist dann halt auch schon ein gewisser Work in Progress, sich so durch diese Bände durchzuarbeiten. Ja. Und hätte ich jetzt vielleicht Yellow Bastard einfach mal so aus dem Regal gezogen und den jetzt so zwischendurch gelesen, ohne die anderen drei vorher, wäre es vielleicht auch nochmal ein größerer Impact jetzt gewesen.
Ich hatte tatsächlich eine nennenswerte Pause dazwischen, die vergleichbar auch mit unseren Sendeterminen ist. Das heißt also, ich habe die ersten drei vor der letzten Sendung, dann hatte ich eine sehr lange Pause und habe die verhältnismäßig zeitnah an unserem Sendetermin gelesen. Das heißt also, ich habe drei und vier nicht so back-to-back. Also ich verstehe schon, dass wenn man nach Jahren den ersten Band aufmacht, hat er uns, glaube ich, alle komplett weggeblasen, auch völlig zu Recht. Ich würde aber sagen, weil zwei Monate hatten wir locker dazwischen, zwischen den Leseterminen.
Ja, denke.
Ne? Und da würde ich auch sagen, dass da für mich keine Abnutzung mehr da war und dass der vierte mich auch wirklich genauso weggeballert hat wie der erste. Ja. Also ich könnte mich nicht entscheiden, welchen davon ich noch lieber mag. Ich glaube aber, das hat auch damit zu tun, dass ich Hartigan und Marv lieber mag als Dwight. Dwight ist mir so ein bisschen zu heroisch, zu glatt. Also natürlich, wir kommen später nochmal zu Dwight, hat er auch seine Ecken und Kanten und ist kein Saubermann, aber der hat nicht dieses Archaische wie Marv oder Hartigan. Und ich glaube, ihm fehlt das Herz. Das ist es, glaube ich. Also der hat zwar diese Verbindung zu den Frauen von Old Town, und er hat auch einen moralischen Kompass, aber diese Herzlichkeit von Hartigan und Marv machen, glaube ich, im Skript schon sehr, sehr viel Unterschied aus bei mir. Jetzt völlig egal, wie hinterher die Ausarbeitung ist.
Da wären wir ja dann auch schon bei Familienband, ja, dem 5. Band, wo genau jener Dwight wieder die Hauptrolle spielt. Die Figur, die, glaube ich, am meisten verwendet wird von Miller im Sin City-Universum. Also ich glaube, keine Figur kommt so häufig vor wie Dwight, den wir als Protagonisten schon aus dem 2. Comic und dem 3. auch kennen. Familienbande im Deutschen, Family Values im Englischen, ist der einzige Comic, der als geschlossene Graphic Novel veröffentlicht wurde und nicht als Miniserie wie die anderen. Also der erste Band war ja sogar als Specials damals in den Dark Horse Present, in der Dark Horse Present Anthologie-Comic-Reihe veröffentlicht worden und die anderen waren in Miniserien. Und dieser ist als ganze Graphic Novel mit 128 Seiten veröffentlicht worden. Ja, Dwight steht mal wieder im Zentrum als Hauptfigur zusammen mit Miho und die beiden bekommen Auftrag von Gail, also von den Damen aus Old Town, aus dem Rotlichtviertel, weil eine Schießerei in einem Diner stattgefunden hat, wo auch Unschuldige umgekommen sind und das wohl womöglich auf einen Bandentwist der Mafia-Familien aus Sin City, aus Bessin City zurückzuführen ist. Und ja, Dwight und Miho sollen rauskriegen, was da los war und wer dafür die Verantwortung trägt und ziehen los und lassen eine ganze Menge Leichen und Blut hinter sich. Ich glaube, das reicht im Groben, oder?
Ja, viel mehr darfst du auch nicht verraten, weil dann kommst du wahrscheinlich zum Inhaltlichen.
In Spoiler-Territorium.
Ja, genau.
Spoiler, genau. Wie fandet ihr den?
Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich war das der schwächste Band der Reihe.
Ja.
Was wirklich an der Story liegt. Man verfolgt die beiden am Anfang. Und bei allen anderen Bänden hat man das ein bisschen miterlebt. Man wusste, warum Marv oder Hartigan oder auch Dwight die Dinge tun, die sie tun. Und hier wird man als Leser ein bisschen im Unklaren gelassen und am Ende kommt es einem so ein bisschen vor, als schnetzeln die sich da halt durch und daran kann man sich ja freuen, aber man hat nichts, woran man sich festhält. Man weiß nicht so richtig, worauf man hinarbeitet. Das wird einem am Ende erklärt, ja, da greifen sie es nochmal auf und ne, dann wird einem das auch klar, was da gerade passiert. Aber ich mochte es eher an den anderen Bänden, dass ich das miterlebt habe, dass ich mitgefühlt habe, dass ich diesen emotionalen Twist, den Mattes eben erklärt hat, dass ich den mitentscheiden konnte. Macht er da gerade das Richtige oder nicht? Und ich bin nicht in der Lage dazu, das zu entscheiden, während ich das hier lese, bis mir halt am Ende dann irgendwie die komplette Situation erklärt wird.
Ja.
Und daher hat er mir auf der Ebene nicht so viel Spaß gemacht wie die anderen. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass Herr Miller hier anfängt zu schlampen beim Zeichnen.
Hartes Wort, ja.
Ja, Schlampen im Gegensatz zu allem anderen, was wir vorher von ihm gelesen haben. Ne? Wir waren eben bei einer Perfektion beim 4. Band. Und dann habe ich den halt back-to-back mit dem 4. gelesen und hatte da dann auch mal das Gefühl, oh, hier muss da schnell fertig werden. Hier hat er die Details ausgelassen. Da hat er die Perspektive nicht nachgearbeitet. Das hat sich dann so ein bisschen gestapelt, dass ich hinterher das Gefühl hatte, vielleicht auch nur, weil es dieser Umbruch in der Reihe war. Denn oft an die Qualität des 4. kommt er meiner Meinung nach gar nicht mehr ran in der Reihe. Und vielleicht spielt das auch mit rein, dass ich sage, das ist der, den ich am schwächsten fand, weil ich es da wirklich wahrgenommen habe, dass da ein Qualitätsverlust da war.
Ich verstehe bei einigen Sachen, was du sagst, und sehe sie ähnlich in unterschiedlicher Dimension. Erstmal finde ich es nicht den schwächsten. Ich fand den 7. trotz 1-2 Highlights, die wir später noch besprechen, fand ich deutlich schwächer. Ich habe zwei Probleme damit, und zwar wird es das erste Mal ein bisschen redundant, wiederholen sich Motive, nämlich Dwight zusammen mit Miho zieht los und kämpft gegen andere. Das heißt also, wir haben dann auch noch relativ viel Exposition. Ich fand den Start mit dieser Alkoholikerin in der Bar, den fand ich noch relativ ansprechend, weil das wieder so ein anderer Archetyp-Figur ist, der in so Noir in so Milieugeschichten vorkommt und hier neu eingearbeitet wird. Ich fand tatsächlich...
Vor allem aber war da auch die Atmosphäre noch ziemlich dicht in dieser Szene.
Ganz genau. Und zeichnerisch war das auch noch näher an den alten Bänden dran. Ja. Ich finde, also es war, glaube ich, eine bewusste stilistische Entscheidung, Miho in einer Linienstärke zu zeichnen. Und sie sehr schwach zu schattieren, damit sie wie ein Geist wirkt, wie so eine geisterhafte Erscheinung. Es sieht aber für mich nicht zu Ende gezeichnet aus. Das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, Andreas. Ich glaube, das war hier eine stilistische Entscheidung, die für mich auch nicht funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass das Faulheit war. Und Schlamperei finde ich auch hier noch zu hart gesagt. Wir sprechen gleich nochmal darüber. Aber ich sehe auch, und ich habe bewusst gerade von Zenit gesprochen, als wir den vierten Band gesprochen haben, dass es hier nachlässt. Ich glaube, da liegen auch einige Jahre zwischen. Also zwischen 4 und 5 war, glaube ich, der größte Break, wenn ich es richtig sehe. Abgesehen von 6, was eine Kurzgeschichte ist, kommen wir gleich nochmal zu. Ich mag alten Miller auch sehr viel lieber als neuen Miller. Ich glaube, der Vergleich Dark Knight und DK2, ja, ich war, also für alle, die jetzt nicht sofort wissen, wovon wir sprechen, Dark Knight Returns, legendärer Frank Miller Batman Comic, einer der relevantesten, größten und fantastischsten, die es gibt. Und DK2 zeichnerisch sehr, sehr stark stilisiert, was ganz anderes und deutlich schwächer. Und ich finde, da sieht man auch ganz klar, dass er von dem, was er so wahnsinnig gut kann, nämlich abgefahrene Perspektivkonstruktion, wirklich, der ist oder war in der Lage, fantastische Tuschearbeiten zu machen, die ein unglaubliches Gewicht oder eine unglaubliche Fragilität in einzelne Stellen in einem Bild legen konnten. Und es wird gleichförmiger. Es sieht mehr aus wie eine Skizze, die so leicht nachschattiert ist, als hätte ich nur so ein Linework, das eben dafür bestimmt ist, koloriert zu werden. Und nicht diese monumentalen gotischen Flächen, die er sonst gehabt hat. Was sonst Mignola vielleicht auch noch ein bisschen macht. Und das fängt hier an. Und das war hier mit Miho eine bewusste Entscheidung, die für mich auch nicht so gut funktioniert. Und ja, also das ist es, glaube ich. Es wird zeichnerisch für meinen Geschmack schwächer, aber es ist weit davon entfernt, schlecht zu sein. Und ich finde auch die Story und den Twist am Ende finde ich gut. Überhaupt sind in der ganzen Box, in der ganzen Sammlung, finde ich nichts schlecht. Nichts davon ist DK2.
Ja. Aber ja, genau. Also es sollte auch nicht so rüberkommen, als sähe da total schlimm aus. Aber ja, ich finde, der Abfall, der Qualitätsabfall, gerade weil man vorher den vierten gelesen hat und back-to-back den fünften liest, ist schon sehr groß.
Ja. Ich verstehe die Wahrnehmung, aber wir kommen halt auch vom Olymp.
Ja, absolut. Das ist, ne? Aber trotzdem kriege ich es ja in einer Box unter einem Label geliefert. Und
ich hatte tatsächlich recht Spaß an dem Band noch. Also gerade weil ich finde das immer, das war jetzt, glaube ich, zweite Mal, dass ich den gelesen habe. Erste Mal sehr lange her. Ist ja die erste Story, die in der Form nicht in den Filmen abgehandelt wurde. Und ich fand die Atmosphäre halt noch sehr dicht, zeichnerisch definitiv nicht mehr auf dem Niveau, auch wenn ja einige Szenen dabei waren, die wirklich sehr, sehr toll sind. Also zum Beispiel diese betreffende alkoholisierte Dame in der Bar, da gibt's jetzt später dann noch so eine Szene, wo die in der Gasse stehen und sich in den Armen liegen. Diese mega Schwarzseite mit den Regentropfen, die da so drüber gesplasht sind, das ist ein Hammer-Artwork. Später aber fand ich auch, dass er hier langsam anfing, die Seiten und teilweise auch die Panel-Konstruktionen zu überladen. Und dadurch halt das Gesamtartwork ein bisschen undurchsichtig, unübersichtlich wurde. Und er vielleicht ein bisschen too much darstellen wollte und dadurch ein bisschen den Fokus verloren hat im Artwork. Ja. Die Story war okay. Ich habe einen kleinen Softspot für Miho. Mir hat die Darstellung ziemlich gut gefallen, auch wenn ich es immer noch lustig finde, wie sie Metal Gear Solid 2-mäßig mit ihren Rollerblades da rumhämmert.
Das sieht einmal eimerig aus, ja, aber trotzdem cool.
Und? Die Rollerskates haben mich gestört.
Ja?
Ja. Weißt du warum? Hm. Weil das ganze Ding, die ganzen 7 Bände, absolut zeitlos erzählt sind. Die könnten 2010 spielen, die könnten 1950 spielen. Also klar, wenn, ja, du, in wenn du in die Tiefenanalyse gehst, dann findest du bestimmt. Aber alte Autos kann man auch in der Gegenwart irgendwie aufbereiten und fahren. Und die, ich finde, und ich, das wiederholt sich teilweise, auch wenn ich da jetzt nicht den Finger drauflegen könnte, in 5 kommt das erste Mal die Zeitlosigkeit abhanden.
Das ist ein Punkt, ja, stimmt. Mhm. Ja, das ist ein Punkt, das ist richtig. Wow. Aber machst du es jetzt nur an den Rollerblades fest oder hast du noch andere?
Nein, das mache ich nicht daran fest. Das war ein Punkt, in dem mir das bewusst wurde mit den Rollerblades. Ja. Also ich finde das nicht furchtbar, dass sie auf den Rollerblades fährt, aber es war ein stilistisches Element, bei dem mir aufgefallen ist, oh, jetzt, das hat irgendwie so ein 90er-Vibe und bis jetzt hatte, abgesehen von dieser grundsätzlichen 20er, 30er Färbung, die es immer mal wieder durch den Noir-Anstrich hat, konnte ich es zeitlich nie verorten. Und das war immer geil, dass das diffus war, wo es spielt, weil auch so viel in den Schatten bleibt. Weil Technologie eine sehr untergeordnete Rolle spielt.
Mhm.
Und das fand ich ein bisschen schade.
Ja, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt, ja, das ist richtig. Ja. Trotzdem, ich hatte Spaß dran in der Summe.
Aber gehe ich mit. Ich hatte auch Spaß daran und fand es auch ein gutes Buch. Aber wenn wir nach den 4 kommen, dann verstehe ich Andreas' Punkt auch.
Ja, absolut.
Dass es auf jeden Fall steil nach unten geht.
Ja. Es ist auch nicht so, dass ich keinen Spaß beim Lesen hätte. Also ich habe mich auf jedes Buch gefreut und habe die alle schnell durchgelesen.
Ja.
Und bin dran geblieben. Auch den 7. hinterher, auch wenn ich da die Kritik verstehen kann. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
Genau.
Erst haben wir noch den 6. Band. Bräute, Bier und blaue Bohnen heißt er im Deutschen. Und ist eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten. Wir treffen verschiedenste Figuren wieder. Einige kennen wir schon, so wie zum Beispiel Marv, den wir wieder treffen. Wir lernen Blue Eyes kennen und prügeln uns von Bars über kalte Nächte bis hin zu Serienkillern und wieder diesem Dinosaurierfriedhof, der irgendwie ein immer wiederkehrendes Motiv in den Bänden ist.
Mhm.
Und ich fand den Band sehr unterhaltsam und cool, weil es das erste Mal war, dass er wirklich die Kulisse Sin City genommen hat, um mal kürzere Geschichten zu erzählen und zu zeigen, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dafür geeignet ist. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht, auch weil ich sie so zwischendurch wegsnacken konnte teilweise, weil die halt so auch so 4-5 Seiten mit dabei sind. Aber auch, weil ich finde, dass er da gezeigt hat, guck mal, was man hier alles machen könnte und das muss alles gar nicht immer groß ausufernd sein, damit es spannend und cool ist. Und gefühlt waren da auch wieder mehr optische Experimente als beim Band vorher drin oder optische Spielereien, die mir dann wiederum Spaß gemacht haben.
Mhm. Ich bin tatsächlich an dem Band am wenigsten rangekommen. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, abgesehen von manchen Seiten oder Artworks, die jetzt rausgestochen sind, gerade auf Marv bezogen, ist die eine Kurzgeschichte, die wir halt auch aus dem Film schon kennen, die fand ich halt ziemlich cool. Auch wenn ich sie im Film tatsächlich ein bisschen gelungener fand, also die Eröffnungsszene des ersten Films, das ist ja eine Kurzgeschichte aus dem Band hier, der Kunde hat immer
recht, glaube ich, war das.
Genau. Ja. Fand ich sonst die Geschichten eher sehr durchschnittlich. Also nichts dabei gewesen, was mich irgendwie so wirklich abgeholt hat. Und gerade auch die sehr, sehr starken Wechsel in den Artwork-Stilistiken, war ich mir nicht so sicher, ob mir das gefällt oder es eher mich aus dem Lesefluss ein bisschen rausholt. Man muss halt dazu sagen, das sind halt keine Kurzgeschichten, die hintereinander direkt erschienen sind, sondern das sind halt One-Shots, die über einen längeren Zeitraum, also teilweise auch vor Family Values schon erschienen sind. Ja, und das sind halt also aus unterschiedlichen Zeiträumen eingefangene kleine Momente, die Miller da zusammengetragen hat. Und wahrscheinlich muss man das dann auch als solch ein Werk dann halt betrachten und sich nicht wie ich denn darauf einlassen und jetzt erwarten, dann halt so einen durchgezogenen Artwork-technischen Faden zu bekommen, wie man das halt so gewohnt war. Weil genau das liefert der Band halt nicht. Und möglicherweise
wenn man jetzt nicht gerade ich ist, findet man daran denn auch Gefallen. Ich fand es in dem Moment halt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man halt ein bisschen offener daran geht, als ich es in dem Moment getan habe, dann würde man da sicherlich ein bisschen mehr rausziehen können. Ich konnte hier aus diesem Band auf jeden Fall am wenigsten ziehen. Für mich selbst.
Ich fand den sehr stark und hätte den als Nummer 5 nummeriert, weil er stilistisch und von der visuellen Qualität viel näher an den ersten Vieren dran ist, weil er Charaktere aus denen wieder aufarbeiten. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass es mir zu viel Dwight wurde, dass ich nicht mag, wenn es redundant wird, wenn es sich wiederholt. Aber hier kriegen die Charaktere ja mehr Fleisch. Das ist also tatsächlich, bekommt man mehr Informationen und Motivationen zu Marv. Ich fand seine Verbindung zu der Nachbarschaft zum Beispiel sehr interessant. Es gibt eine Kurzgeschichte mit Marv, in der er im Grunde mit den Leuten aus seinem Viertel sich zusammenschließt. Und man hat ihn ja sonst als Einzelgänger wahrgenommen. Das heißt also, dass er aber in seinem Viertel irgendwie sozial integriert zu sein scheint.
Ja, das hat er Figur auch, glaube ich, so gesagt in der Geschichte.
Genau, das hat der Figur eine neue Dimension gegeben. Genau wie die beiden diese beiden Auftragsschläger, Killer, der Gepierste und der Dicke.
Ja,
die, hier Fat Man Little Boy. Also das waren ganz viele Sachen, die ich sehr, sehr stark fand und die ich, auch wenn du recht hast, da ist jetzt, also es hat ja auch keine Geschichte da lange genug Zeit, irgendwie wahnsinnige epische Wendungen zu entwickeln. Das will's ja auch gar nicht. Aber das ist für mich eine sehr stilechte und wertvolle Ergänzung zu den ersten vier Büchern, die ich titanisch finde. Mhm. Und deshalb hätte ich die sowohl qualitativ als auch von der Reihenfolge her auf Platz 5 verortet und den nicht an der 6. Stelle gesetzt. Das wird Herr Miller sicher besser wissen, wie er sein Werk nummerieren und kategorisieren möchte, aber das hätte sich für mich logischer angefühlt.
Mhm. Ja, gehe ich komplett mit.
Ja. Emo, jetzt mach du.
Zum Abschluss gibt's die größte Geschichte im Sin City-Universum. Eine neunteilige Miniserie ist es gewesen. Hell and Back, also einmal Hölle und zurück im Deutschen. Der 7. Band der Reihe mit zarten, was waren das, 230 Seiten insgesamt. Also recht umfangreich. Im Zentrum der Handlung steht Wallace, eine neue Figur, die wir bis dato noch nicht kannten. Seines Zeichens ein Künstler, ein Maler, der sein Artwork verkauft, aber auch eine ziemlich gewalttätige Vergangenheit beim Militär hat. Ich glaube Navy Seals, wenn ich mich recht erinnere, auch wenn er mal für einen Marine gehalten wird. Und dementsprechend zwei Seiten einer Persönlichkeit hat, die man wohl kennenlernen muss, um die Figur zu verstehen. Wallace kommt von einem Auftrag, ist auf dem Weg nach Hause und fährt an einer Klippe vorbei, auf der die junge Esther steht, die dabei ist, sich in den Tod zu stürzen. Was aber Gott sei Dank nicht funktioniert und Esther wird gerettet von Wallace, der sie nach Hause bringt, sie aufpäppelt und sehr, sehr schnell eine halbwegs romantische Beziehung zu ihr aufzubauen scheint, bis zwei Typen aus dem Nichts auftauchen und Wallace umhauen, betäuben, Esther einsacken, entführen, mitnehmen, bis Wallace sehr auf schmerzhafte Weise aufwacht und sagt, sich selbst sagt, dass er irgendwie dafür sorgen muss, Esther wieder befreien zu können. Das ist die Handlung im Groben zusammengefasst und ja, wie fandet ihr es?
Mathis, möchtest du?
Eigentlich nicht, aber ich versuch's. Also, es fällt zeichnerisch unglaublich stark ab. Unglaublich stark. Wer das zur Hand hat, kann gerne Doppelseite 114, 115 aufschlagen. Da haben wir ein Bild, wo Wallace mit einer Dame inniglich auf dem Boden herumturnt. Und guckt euch, habt ihr das Buch gerade?
Ja, ich habe die Seite offen.
Guckt euch die Hände von Wallace an.
Ja.
Oben links, unten links. Guckt euch unten rechts die Hand. Das, ja. Also Frank Miller altert im Laufe der Zeit. Ich weiß auch nicht seine genaue Krankheitsgeschichte. Also er hat sichtbar irgendwann auch körperliche Probleme, wenn man so öffentliche Auftritte verfolgt. Da sind Dinge mit dem passiert.
Aber war das zu der Zeit schon?
Das kann ich nicht sagen. Ja. Ich sage nur, ich will mich nicht abfällig oder boshaft darüber äußern, weil vielleicht, das kann ich nicht sagen, möchte er seine Geschichte weiter erzählen und hat irgendwelche medizinischen Dinge, die ihn daran hindern, das in der Qualität weiter zu tun, in der es die ersten 4 Bände lang getan hat. Aber der Abfall ist sehr, sehr dramatisch, was die zeichnerische Qualität angeht.
Und das ist auch ein stilistischer, Entschuldigung.
Ja, nee, springen wir ruhig rein.
Das ist halt ein stilistischer Wechsel, den man um diese Zeit auch halt bei anderen Werken von ihm beobachten konnte.
Ja.
Das hat man halt auch wirklich wahrgenommen. Also das Buch ist, glaube ich, um die 2000 oder so erschienen, also jetzt knapp 24 Jahre alt. Man hat dann halt schon gemerkt, er ist dann auch immer weiter weg vom Schreiben und Zeichnen seiner Comics gegangen, bis hin zum nur Schreiben. Er hat ja dann später dann auch mit anderen Zeichnern zusammengearbeitet, die dann, also Jim Lee zum Beispiel und so weiter. Ja. Also möglicherweise, also wir müssen jetzt dazu sagen, also ich will jetzt nicht sagen unterstellen, aber wir mutmaßen jetzt hier, was da die Gründe dafür sind, weswegen es zu diesen stilistischen Veränderungen kam. Möglicherweise wollte er das so, möglicherweise ist das sein künstlerischer Ausdruck gewesen, möglicherweise gibt es dafür halt aber auch andere Gründe, die nicht gewollt sind. Ja, können wir nicht beurteilen, aber wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie kam es denn dazu, wenn man von einem Artwork, von einem zeichnerischen Stil, der so gigantisch daherkam, so legendenbildend aus den Seiten sprang, in solche Artworks rein hämmert, wo man sich denkt, was ist da passiert? Ja, genau. So hast du früher nicht gezeichnet, einfach, ja. Und auch nicht erzählt. Also auch die Geschichte selbst. Also es war ganz cool, halt eine brandneue Figur zu haben, ein komplett neues, nicht Setting, aber er hat halt versucht, es irgendwie neu aufzuziehen. Ganz wenig Verbindung eigentlich zu den anderen Sin City Bänden, auch wenn er nachher nochmal einen großen Part hat, wo er sein eigenes Schaffen und auch fremdes Schaffen damit kokettiert und das nochmal aufblitzen lässt, aber das war eher, glaube ich, ein Gimmick. Aber erzählerisch in der Summe ist hier echt wenig zu holen. Ich fand die Dialoge nicht gut, ich fand die sehr holprig, ich fand die Art und Weise, wie die Figuren interagiert haben, fand ich nicht so gut. Ich fand das Handeln der Figuren nicht schlüssig. Die gesamte Motivation von Wallace ergibt schon teilweise überhaupt keinen Sinn mehr, wenn er nachher auf die andere weibliche Figur trifft, wo man sich denkt, was hast du jetzt eigentlich vor? So würde doch ein Mensch nicht handeln mit der Prämisse, die er jetzt gerade vorhat. Das Payoff der Geschichte fand ich ziemlich lahm. Überhaupt nicht gewinnbringend. Also wie sich die Geschichte nachher komplett auflöst, war irgendwie egal. Es war dann auf einmal vorbei. Die Action zum Schluss wurde mehr durch holprige Dialoge erklärt als mit tollen Zeichnungen dargestellt. Ja, also das war ein Comic, wo ich mich ein bisschen durcharbeiten musste. Nicht schrecklich, aber im Vergleich zu den Sachen davor nicht mal ansatzweise so gut.
Ja. Das würde ich unterschreiben. Ja, also genau. Das ist immer noch ein ganz guter Comic.
Mhm.
Der, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er noch mal einen machen wollte, dass er ein paar Ideen hatte, dass er die in eine doch sehr naive Geschichte, die einige wiederholende Motive hat. Also er und seine Esther sind schon Marv und seine Goldie. Er hat auch viel von Dwight mit seinem beschützenden, schweigsamen Charakter.
Und vor allem diese Smartness, ja.
Genau. Also da ist viel Wiederholung drin. Dabei hätte es doch so viele Möglichkeiten gegeben, seine offensichtliche posttraumatische Störung, die sich später in dieser gewaltigen psychedelischen Sequenz entlädt, die ich übrigens ein Highlight fand und nicht nur ein Gimmick. Mhm. Also das fand ich total geil.
Es gibt die Referenz, mit der er das spielt, dass dann halt da bestimmte popkulturelle Figuren nochmal also auftauchen, teilweise aus seinem eigenen Werk, teilweise aber auch, ich nenne es mal Lizenzfiguren. Das meinte ich so. Ja.
Genau, aber das fand ich halt, wenn er am Ende wirklich so komplett mit vielen Sachen bricht, das fand ich spannend, weil das eben auch diese posttraumatische Störungssyndrom, das er zu haben scheint, was aber, also das Ding ist nicht besonders gut geschrieben, weil du hast halt eine Figur, aber in die drückt er halt nochmal so ein paar Facetten, die in den letzten Geschichten funktioniert haben, rein. Die funktionieren hier aber nicht, weil sie nicht auf diese Figur zugeschnitten sind, sondern er wiederholt dieses Goldie-Motiv ein bisschen mit Esther. Er wiederholt diese Dwight-Charakter-Konstellation mit ihm. Das ist zeichnerisch schwächer. Es ist unglaublich und unnötig lang. Das Ding ist ein Riesenwälzer. Das hätte man echt hart komprimieren können. Und das ist nicht scheiße, das ist immer noch von Frank Miller, das spielt im Sin City-Universum und das sieht auch alles nicht katastrophal aus. Frank Miller ist ein sehr guter Zeichner. Das ist aber im direkten Vergleich fällt das hart ab. Und es ist halt ein bisschen schade, dass das Ende ist.
Ja, zu der Zeit.
Genau. Aktuell, Stand jetzt.
Aktuell,
Stand Anfang jetzt. 2024.
Ja, geh ich komplett mit zu den Ideen. Ich habe sogar das Gefühl, es wird am Ende so lang, die Geschichte. Ich glaube, die sollte viel kürzer sein. Aber dann hatte er noch kleine Ideen, die er unbedingt unterbringen musste. Später kommen ja noch mehr Farbakzente dazu. Ein orangener, auch so eine Entscheidung, wo ich dachte, da hättest du sonst wahrscheinlich einen eigenen Band draus gemacht. Aber vielleicht hast du realisiert, das wird's nicht mehr. Mhm. Ich krieg noch zwei Veröffentlichungen mehr. Unter dieser Flagge kriege ich noch hin. Aber nochmal ganz von vorne anfangen schaffe ich nicht. Und das hat es am Ende wahrscheinlich dann so gezogen.
Ja, das war auch mein Eindruck, ja.
Ja. Ja. Und da hat er einfach nochmal alles reingepackt, was er noch so auf Notizzetteln in seinem Büro gefunden hat.
Was er noch loswerden wollte, ja.
Ja.
Das ist auch so, das hier hätte ich noch sagen wollen.
Ja, ja, genau.
Könnte der Band auch heißen, ja.
Ja, das ist gut. Ja, einmal Hölle und zurück, einmal in die Dialoghölle und zurück. Für euch da draußen zu den Anspielungen, die wir jetzt gemacht haben, zum potenziellen Ende des Universums. Also Frank Miller hat vor 2 Jahren einen weiteren Sin City Comic angekündigt. Es soll ein Western werden, der im 19. Jahrhundert handelt, also 1852 oder 58 oder so. Ist auch im Titel drin. Seit der Ankündigung vor 2 Jahren hat sich diesbezüglich aber nicht sonderlich viel getan. Ob der noch erscheint oder ob der ja nur gedacht und nicht realisiert war, wissen wir nicht, daher aktueller Stand 7 Bände. Mal gucken, wie lange das so bleibt und ob das potenziell fortgesetzt werden kann.
Jawohl.
Ich würde ein Fazit ziehen wollen. Nämlich, ich glaube, sehr, sehr viele Leute hören diesen Podcast, weil sie sich für Comics interessieren und weil sie hören möchten oder anhand unseres Geschmacks, den sie jetzt nach mehreren Jahren, den wir das machen, entscheiden möchten, hole ich mir eine Serie, kaufe ich mir das. Gerade wenn das 7 Hardcover-Bücher mit einem Schuber sind, dann kostet das auch ein paar Euro. Und würden wir empfehlen, das zu kaufen? Ich kann für mich ganz klar sagen, ja, obwohl ich ansonsten von uns der puristischste Sammler bin. Das heißt also, mein Ansatz ist immer, zu sammeln und ins Regal zu stellen, was ich vorhabe, mehrfach noch zu lesen, um es dann halt verfügbar zu haben und aus dem Regal nehmen und lesen zu können und nicht, um etwas hinzustellen, was ich nie wieder Bock habe zu lesen. Mhm. Und das ist Comic-Geschichte. Dieser Schuber schließt die ab, schließt die ein und die sowohl Familienbande, der auch noch ganz gut war, als auch einmal Hölle hin und zurück, der ein anstrengender Schwanengesang auf dieses Ding ist, gehören dazu, zu dieser Vision, die er hat. Und ich bin froh, dass ich mir die ins Regal stellen kann und würde jedem, der einen Bezug dazu hat, der das Design, der die Geschichte interessant findet oder der sich für Comics generell interessiert, das bedenkenlos empfehlen, weil es insgesamt sehr, sehr gut ist und der Rest auch nur von uns eigentlich jetzt so hart aufs Korn genommen wird, weil nach dem vierten Band die Fallhöhe unendlich hoch ist.
Ja, kann man so unterstreichen. Also ich sag mal so, die ersten vier Bände wird man sehr wahrscheinlich immer wieder lesen. Eins und vier womöglich öfter als die anderen, aber lesenswert sind sie allemal. Eins, zwei, drei, vier kaufen, wenn man weiß, dass es fünf, sechs, sieben noch gibt, ist albern. Und eins, zwei, drei, vier kaufen und in den Schuhrohr stellen, wenn da noch Platz drin ist, ist auch albern. Also kauft man sich das Ding bitte komplett. Und das muss ich wirklich sagen. Also ich würde es nicht unkomplett haben wollen.
Ja, gehe ich auch komplett mit. Bleibt auf jeden Fall im Regal stehen, werde ich noch öfter lesen. Lohnt sich auf alle Fälle, wenn man Comics mag und wenn man mit den Geschichten ein bisschen was anfangen kann. Im Zweifel holt euch den ersten Band, probiert's aus. Wir haben gerade den Schuber erwähnt, übrigens Ergänzung zum letzten Mal. Man kann den jetzt auch als Leerschuber kaufen, kostet 15 Euro. Dann kann man den selber voll machen. Wir hatten letztes Mal ja noch gerätselt, ob das noch kommt.
Mit Büchern bitte.
Das jedem selbst überlassen, wer 15 Euro ausgibt, darf auch selber entscheiden, wo das voll macht. Aber gut, dass wir hier in so einer Diktatur leben, Mathis.
Ich sagte bitte.
Entschuldigung. War auch nur lieb gemeint,
mein Kommentar. Das ist genauso sehr Diktatur, wie sonst keine Meinungsfreiheit herrscht, Mann.
Aber ja, klare Empfehlung auch von meiner Seite für die komplette Reihe.
Ja. Und ich muss dazu sagen, ich finde die Black Edition, die jetzt kam, auch deutlich wertiger und schöner als die Ausgaben, die es davor gab. Die gefallen mir viel mehr, muss ich wirklich sagen. Gerade die weißen Ausgaben, die hatte ich ja früher auch mal, die haben sich dann schnell abgegriffen, so ein bisschen. Ja, die haben sich dann schnell abgegriffen. Und die jetzt hier in Schwarz mit der Aufmachung, das sieht schon gut aus und der Schuber sieht auch nice aus. Ja.
Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich hatte die Edition davor nicht, die weiße. Und als ich hörte, es soll größer rauskommen, war ich erst euphorisch. Und dann waren es halt ein halber Zentimeter oder so. Also.
Naja,
es ist größer.
Es ist gut, die Urversion ist schon kleiner gewesen.
Ja, alles gut. Es ist größer, aber trotzdem habe ich ja gedacht, oh geil, größer, das möchte ich gerne haben. Und dann kommt's an und du legst es drüber und denkst, ja, okay. Ob ich deswegen jetzt hätten die alte verkaufen sollen. Also ich glaube, das ist kein Grund alleine, das zu ersetzen.
Das war jetzt aber nicht die erste Edition, oder? Die in diesem Format kam. Ich meine, es gab ja ganz früher, waren die ja noch kleiner, oder nicht? Verwechsel ich das gerade?
Ich kann das nicht genau rekonstruieren, wenn ich ehrlich bin.
Ich hatte nur die eine Edition mit den farbigen
Covern. Band 5 und 7 kamen doch.
Das ist jetzt nicht Sin City, aber die ersten Sin City-Fassungen waren in der Größe wie die Hellboy.
Ah, okay. Da ist es noch ein essentieller, ja, da ist ein großer. Ja.
Das waren die ersten. Die waren in der Größe wie die Hellboys damals und die hatte ich damals noch und das ist schon besser.
Das ja, das, ja, das auf jeden Fall. Ja. Das.
Genau.
Ja, meine Herren.
So, dann haben wir es für heute, oder?
Großes Kapitel dieses Podcasts geht zu einer Doppelfolge, die wir für eine ganze Serie über einen Zeitraum von Monaten hinweg aufgenommen haben. Aber ja, das
klingt doch dramatisch jetzt.
Digga, 7 Bücher gelesen.
Ja.
Alle drei. Das ist schon auch für uns ein großes Projekt gewesen, gemessen an
ja, stimmt, eigentlich,
wie wir es sonst angehen.
Ja, normalerweise haben wir ein paar kürzere Themen, das stimmt.
Genau, oder wenn wir Serien so begleiten, ist halt über einen viel längeren Zeitraum dann.
Ja, und da spricht man dann auch nicht jeden Band in der Regel durch, ja.
Genau, genau.
Ja, das ist eher so eine Etappenerzählung, denn das stimmt, hast du recht.
Jawohl. Aber das hat's verdient, das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch.
Das hoffen wir auch.
Jawohl. Und damit dürfen wir nicht ins Bett, hm?
Oh ja.
Endlich.
Ich gehe ins Bett. Macht's gut da draußen.
Ahoi, ihr Süßen.